Ich dachte eigentlich damals 2012, wow, wir sind schon viel zu spät. Mhm. Eine Nachhaltigkeit war schon so lange irgendwie so ein Metatrend. Und Secondhand gibt es auch schon seit eh und je. Und das mal so ein bisschen einfacher und cooler zu machen und von diesem Geschmäckle zu befreien, den ja Secondhand ganz lange hatte und sicherlich auch immer noch so ein bisschen dem Thema anhaftet. Das haben wir 2021 und jetzt, durch die Teilnahme dieser großen Player, kriegt das Thema eigentlich die Relevanz, die es schon sehr lange verdient hat. Es ist eine grüne Wiese der Möglichkeiten, die es sich bietet gerade. Und es ist auch nicht zu spät. Nur weil 20 Milliarden Artikel ohne Kundenkarte über die Kasse gegangen sind, müssen ja nicht die nächsten 20 Milliarden Artikel ohne Kundenkarte über die Kasse gehen. Also da kann man ja wirklich jetzt trotzdem einfach nochmal loslegen und was Cooles bauen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Different. Heute mit der Caroline Juncker, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und sehr, sehr schätze. Wir sind fachlich extrem tief abgetaucht in das Thema E-Commerce, Omnichannel und sind letzten Endes bei dem Thema Personifizierung gelandet. Wie wir da hingekommen sind, hört ihr in der nächsten halben Stunde. Hallo Caro.
Hi Stefan.
Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Different ist Programm und ich finde, da gehörst du unbedingt mit rein. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und wie wir gerade auch schon festgestellt haben, ist dein letzter Podcast tatsächlich auch schon ein bisschen her. Das heißt, ich bin ein bisschen stolz, vielleicht über dieses Format ein bisschen, dass du erzählst, was ist eigentlich so in den letzten Jahren passiert. Und dann habe ich total Lust darauf, heute mit dir ein wenig inhaltlich einzusteigen. Das heißt, Blick auf den E-Commerce, Blick auf die Veränderungen, vielleicht Corona-bedingt, aber überhaupt, wie gucken wir heute auf E-Commerce im Gegensatz zu vor ein paar Jahren und wer macht denn das eigentlich gut und wer macht das nicht so gut? Und warum du da eine ganze Menge drüber sagen kannst, beschreib vielleicht so ein bisschen einmal deine, wo kommst du her, was hast du bisher alles schon gemacht? Fang doch damit einmal an.
Ja. Sehr gerne. Hi Stefan, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch total, mal wieder so ein Format mitmachen zu dürfen. Ich glaube, letztes Jahr war ja total geprägt durch Webinare und Live-Sessions, jetzt neu Clubhouse. Und ein schöner Podcast habe ich tatsächlich ganz lange nicht gemacht.
Richtiger klassischer Podcast.
Klassischer Podcast. habe ich tatsächlich länger nicht gemacht und ich habe gerade auf dem Weg hierher überlegt, wann das war. Und ich hatte die große Ehre, sowohl Sven Rittau als auch Alex Graf oder bei den beiden Persönlichkeiten zu Gast zu sein. Und das muss aber tatsächlich irgendwie schon 2017, 2018 gewesen sein. Also doch wirklich eine ganze Weile ist es her. Warum war ich da zu Gast? Ich selber, und daher kennen wir uns ja auch, habe 2012 gemeinsam mit Investoren ein eigenes E-Commerce-Business aufgebaut, beziehungsweise eigentlich Re-Commerce. Das heißt, wir haben getragene Secondhand Premium Designer Mode angekauft und wiederum verkauft. Also nicht ein Marktplatzmodell, so wie man das kennt, sondern tatsächlich ein richtiges Handelsmodell. Wir haben in großen Mengen von Privatpersonen Premium bis Luxusmode gekauft, haben eigene Operations aufgebaut und dann eben entsprechend online verkauft. Und dementsprechend war ich dann zu Gast bei Alex Graf für Kassenzone und Cheftreff von Sven Rittau.
Cool, sehr spannend. Vielleicht kannst du zu dem Modell, also ich glaube, verkaufen ist klar, ne? Da gab es entsprechende Online-Shops für, aber der Kaufprozess, kannst du, den fand ich bisher immer extrem spannend, was da so auch für Stories erlebt wurden.
Ja, absolut. Einstellen. Also es ist tatsächlich so, wenn man sich diesen, es ist eigentlich ein dreistufiger Prozess. Man muss die Ware sourcen, man muss sie dann entsprechend zu sehr niedrigen Kosten für den Verkauf bereitstellen und dann online verkaufen. Und aus meiner Erfahrung heraus war es auf jeden Fall die größere Challenge, die Sachen in hoher Qualität und auch in großen, verlässlichen, also nachhaltigen Mengen quasi auch zu bekommen. Alles das, was wir qualifiziert einkaufen konnten, konnten wir super einfach verkaufen. Das heißt, die größere Herausforderung war auf jeden Fall dieser Bereich Sourcing. Im Verkauf haben wir uns ja auch kennengelernt, weil Netshops hatte damals unser Frontend gebaut. Und in dem Zuge habe ich dann noch Alex Graf und so weiter kennengelernt. Und jetzt stehen wir hier. Das ist auf jeden Fall cool. Aber das ganze Thema Sourcing haben wir dann tatsächlich über sehr viele Monate verrückt viel getestet und sind dann tatsächlich in einem, ja, also wir haben es damals Multi-Channel-Sourcing-Ansatz geendet, aber wahrscheinlich war es tatsächlich auch eher ein Omni-Channel-Ansatz, so wie ich es heute beschreiben würde. Und der sah eben so aus, dass wir uns angeguckt haben, also das Thema, dass man seine getragene Mode verkaufen möchte, ist nicht so ein richtig großer Bedarf. Also man freut sich darüber, wenn man eine tolle Lösung dafür gefunden hat, aber es ist jetzt wirklich kein großes Problem. Wir sind ja nicht in Japan, wo Platz tatsächlich ein Thema ist. Und man kokettiert ja immer so, oh, Platz und kein Platz im Kleiderschrank, verkauft doch an uns und so. Aber es ist ja nun wirklich kein Problem. Und wenn, dann ist es vielleicht mal eine Minute am Tag, so ein kleiner Pain. Und dann vergisst man es aber auch wieder. Das heißt, du erreichst die Leute, die eigentlich in Besitz von sehr hochwertiger Kleidung und Accessoires sind, überhaupt nicht über so Pull-Kanäle wie Performance-Marketing, weil das Google-Suchvolumen ist relativ gering. Also musst du dann entsprechend Kanäle finden, wo du einen starken Push-Effekt erzeugen kannst, ohne dass du unfassbar viel in ATL investieren kannst. Mhm. Und das macht dann natürlich erfinderisch. Wir hatten jetzt auch nicht das größte Funding und da haben wir viel probiert. Wir haben tatsächlich einen lokalen Ankaufshop aufgemacht. Das hat sich so ergeben, weil die Location es halt hergegeben hat. Und der ist total gut angenommen worden, weil das natürlich auch ein Thema ist, was so ein bisschen mit Vertrauen zu tun hat. Es geht um Geld. Wer macht das denn? An wen gebe ich das denn? Kann ich sicher sein, dass ich auch das Geld bekomme? Das war total super. War eine ganz schöne Hygienemaßnahme, die wir dann auch wirklich später im Rollout, wir haben das dann in 3 Länder ausgerollt, auch genauso immer als festen Bestandteil mitgeplant haben. Also egal, wo wir sind, ob das dann, es war später Klagenfurt, Wien, Göteborg, war immer mit einer lokalen Station verbunden. Und dann haben wir uns irgendwann an ganz hochwertige Retail-Partner gehängt. Also das ist jetzt ja auch 8, 9 Jahre her. Und auch da hatte der Einzelhandel und gerade auch der hochwertige Einzelhandel schon auch Frequenzprobleme. Und da war das ein sehr schöner Win-Win-Ansatz, dass wir gesagt haben, wir kommen zu euch, wir lösen ein Problem bei euren Kunden und die können dann das dafür erhaltene Geld bei euch direkt einlösen. Und dann gibt's noch so witzige Modelle wie, dann gibt der Partner nochmal 10% on top, wenn das in einem Gutschein umgewandelt wird und so weiter. Und das war auch so ein bisschen unser so Wachstums-Hack, also Growth-Hack würde man jetzt eigentlich sagen, dass wir dadurch an sehr belastbare Kundenbeziehungen gekommen sind, ohne dass wir dafür unfassbar viel Geld ausgegeben haben. Und wir haben dann natürlich in dem Kaufprozess dafür gesorgt, dass es alles auf Basis eines zentralen Kundenkontos stattfindet. Der Ankaufsprozess ist natürlich auch mit so ein bisschen Papierkram verbunden. Und da haben wir natürlich sichergestellt, dass wir uns immer den DOI, also den Double Opt-in und die Einwilligung, dass wir die Kunden wieder ansprechen dürfen, eingeholt haben und konnten dadurch dann, also dann ging die Arbeit los, ne? Weil dann mussten wir natürlich erstmal Daten sammeln. Und dann kannst du irgendwann wunderbar prognostizieren, was sind typische Verkaufszeiträume, was sind typische Kanäle. Und da erlebst du witzige Sachen. Also man fängt dann an bei einem Retail-Partner wie im Bräuninger, mündet dann über einen Send-In-Prozess und man konnte die Sachen dann zu uns einsenden nach Hamburg und wir haben sie dann bei uns vor Ort bewertet. Und dann fährt man von Stuttgart nach Sylt und kommt in Hamburg bei uns vorbei, weil man uns auch mal persönlich kennenlernen wollte und bringt die Sachen vorbei. Also das waren schöne Geschichten und unfassbar viele Datenpunkte, wodurch wir dann wirklich ganz gezielte Incentives setzen können. Hey, es ist Saisonwechsel, du hast länger nicht mehr verkauft, brauchst du Versandmaterial, können wir dir irgendwie mit einem Paket helfen und so weiter. Und das ist dann in dem Sinne eigentlich ein schöner Omnichannel-Ansatz tatsächlich gewesen.
Wer war denn so Top 10, oder hattet ihr so Top 10-Kundinnen, die tatsächlich viel, also habt ihr die ausgewertet, viel mehrfach im Jahr sozusagen es total super fanden, an euch Ware zu verkaufen? Gab es so Power-Seller?
Ja, ganz, ganz, ganz verrückt. Also auch mehrmals im Monat tatsächlich. Also da waren so ein paar B, C, D-Promis dabei, aber vor allen Dingen halt so richtige Fashion-Victims. Also die wirklich, weil sie auch viel auf Events sind, dann zum Beispiel und sich nicht immer mit den gleichen Sachen natürlich zeigen lassen können, eine sehr hohe Rotation im Kleiderschrank haben, so haben wir das immer genannt. Und deswegen haben die ganz, ganz heftig in uns verkauft. Also absurd viel, 40 Mal im Jahr. Also das gibt's. Aber das ist natürlich nur ein winziger Prozentteil, das sind schöne Anekdoten. Aber die große Menge hat eigentlich tatsächlich 1,8 Mal, also irgendwie was hin zu 2, was total Sinn macht, weil du 2 Saisonwechsel eigentlich im Jahr hast, wo du auch deine Garderobe maßgeblich veränderst, also von Sommer zu Winter und umgekehrt.
Damals war ja das ganze Thema so Influencer-Marketing noch nicht so stark. Würdest du heute, oder tut das Vita & Vogue sogar, einen Flag ranhängen, wer der Vorbesitzer war?
Nee, tut man nicht. Bin jetzt auch gar nicht mehr aktiv involviert. Ich bin 2018, dann habe ich mich aus der Geschäftsführung zurückgezogen und arbeiten wir zusammen. Aber es gab schon damals auf jeden Fall so Ansätze, dass wir bekannte Testimonials für uns gewinnen konnten, die dann erzählt haben, wie toll das ist, die Sachen einfach abzugeben. Das ist ein ganz sinnvolles System ist. Das passiert auch nach wie vor und in Form von Marketingkampagnen gibt es dann auch so eine, keine Ahnung, Promi-Closet-Aktion. Aber das systematisch zu tun, glaube ich nicht. Ist ja auch ein Datenthema und so, das ist dann wiederum ein bisschen schwierig. Aber ja, das hatte damals noch nicht die, es gab damals noch nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt, weil das ist ein cooles Instrument, glaube ich, für das Thema.
Ja, das glaube ich auch, ja. Was ich, letzter Punkt vielleicht noch zu dem damaligen Modell, was ich extrem spannend fand, war eure Datentransparenz auch beim Einkaufsprozess, wo ihr so gefühlt immer diese Subjektivität rausgehebelt habt. Ne? Also ich komme da hin, hatte eine Klamotte, die hat vielleicht 500 Euro gekostet und ihr sagt, okay, die ist 3 Jahre alt, dieses Modell in der Größe 180 Euro sozusagen. Ne? Also ja. Ich habe selber, habe ich das auch einmal mitbekommen und ich fand das halt einfach mega spannend, weil ich stelle es mir halt immer so vor, ne? Weil es ist so ein Liebhaberstück, jemand, der nicht aus der Branche kommt, überschätzt wahrscheinlich den Marktpreis einfach so stark. Ne? Und ihr habt gesagt, guck mal, das System sagt das aber, ne? Weil wir haben halt so viele Daten.
Exakt, genau. Also wir haben halt dann am Anfang natürlich intensive Marktrecherche betrieben, also auch systematisch eBay gescannt und so weiter und verkaufte Artikel gespeichert und gesammelt und darauf dann unsere eigene Ankaufssoftware basiert. Und dann durch die Verkaufsereignisse, die wir selber generiert haben, wussten wir dann irgendwann, was ist der perfekte Marktpreis. Also in Bezug auf natürlich einer bestimmten Umschlagsgeschwindigkeit, die man selber definieren kann. Ne? Was ist, also natürlich muss der entsprechend kurz sein, dieser Zeitraum, weil wir sind damals ins Risiko gegangen damit, dass wir die Sachen direkt angekauft haben und willst es natürlich auch schnell loswerden und dann mit einer ziemlich großen Sicherheit zu einem bestimmten Preis. Und das haben wir eben softwaregestützt gemacht von Anfang an. Und es ist natürlich auch jetzt so, ich habe auch falsche Vorstellungen von dem Wert meiner Sachen. Man arbeitet hart für die Sachen, die man sich leistet und dann denkt man so, ja, nee, aber eigentlich muss es doch mehr wert sein. Ist es aber teilweise nicht. Und dann unterliegt Mode auch noch Trends, die ganz stark natürlich den Preis beeinflussen, in beide Richtungen wohlbemerkt. Deswegen manchmal kann man auch Glück haben und kriegt sogar so viel, wie man eigentlich bezahlt hat, weil halt ein Hype über so einem Thema liegt. Aber geht leider auch eben in die andere Richtung.
Ja, ja. Ach, spannend. Ja, aber die Erfahrung, die du damals auch gemacht hast mit dem stationären Kooperation sozusagen, waren die Partner damals nicht, sind die nicht selber auf die Idee gekommen, sowas dann selber für sich auch zu adaptieren? Also gerade im Hinblick auf, wie stark waren die Multichannel-Ansätze damals schon? Weil theoretisch, da kommt man als Onliner, hat da so eine Idee, wäre ich jetzt so ein bräuniger Haus, würde ich sagen, cool, das mache ich ja jetzt auch. Mhm. Gab's sowas?
Nee, das gab's tatsächlich nicht und ich sehe auch aktuell keine Modelle, außer natürlich jetzt die großen Player, die sich diesem Thema annehmen, Zalando und About You, was ich total cool finde, weil das gibt dem ganzen Markt jetzt endlich den Aufwind, den ich eigentlich schon viel früher erwartet hatte. Also ich dachte eigentlich damals 2012, wir sind schon viel zu spät, eine Nachhaltigkeit war schon so lange irgendwie so ein Metatrend und Secondhand gibt es auch schon seit eh und je. Und das mal so ein bisschen einfacher und cooler zu machen und von diesem Geschmäckle zu befreien, den ja Secondhand ganz lange hatte und sicherlich auch immer noch so ein bisschen dem Thema anhaftet, dachte ich 2012 so, oh Gott, wir müssen jetzt Gas geben und jetzt haben wir 2021 und jetzt durch die Teilnahme dieser großen Player kriegt das Thema eigentlich die Relevanz, die es schon sehr lange verdient hat, meiner Meinung nach. Aber dass ein Retailer auf die Idee kommt, das selber zu machen, halte ich für ausgeschlossen, weil es hat sich halt auch seitdem in dem Umfeld wirklich nicht viel getan und du brauchst ein gewisses Know-how auf jeden Fall dafür. Das hat der Handel theoretisch durch den Verkauf alleine schon. Aber du brauchst natürlich auch Invest in Technologie und wirklich Commitment, sich dem Thema anzunehmen. Und teilweise sind wir schon auch mit so ein bisschen in so eine Situation gekommen, dass der Händler eigentlich total froh ist, dass wir sozusagen ihm diesen Teil der Arbeit abnehmen und er sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann. Insofern ist das eigentlich wirklich für beide Beteiligten eine total schöne Lösung, weil was soll der Händler dann auch mit der getragenen Ware danach machen? Er will die ja eigentlich nicht in den Umlauf bringen mit seiner Neuware zu einem deutlich reduzierteren Preis. Und somit haben wir seinen Kunden glücklich gemacht und dem Kunden auch noch Geld in die Hand gegeben, dass er wieder auf der Fläche reinvestieren kann. Und so war das eigentlich eine total gute Symbiose.
Ist Secondhand eigentlich immer ein reines B2C-Business? Also heißt Secondhand eigentlich gleichzeitig, du kaufst von einer Privatperson ein oder gibt es auch tatsächlich Großabnehmer Secondhand?
Also tatsächlich ist das Thema Secondhand auch ein B2B-Thema und da stecken riesige Industrien dahinter tatsächlich, also wo man kiloweise, tonnenweise Ware beziehen kann. Also so diese Kilo-Shops, ne, in so trendigen Stadtvierteln. Die bedienen sich typischerweise diesen großen Mengen. Und die wiederum kommen dann tatsächlich aber auch über Container und so. Also da weiß man auch nicht so richtig, was dahinter steckt. Da gibt's ja ganz oft irgendwie den Skandal. Man denkt, man spendet ans Rote Kreuz, aber tatsächlich wird die Ware halt eigentlich verkauft. Und genau, das gibt's und ist auch gehört zur Branche schon Ewigkeiten dazu.
Zwielichtige Branche in den Bereichen.
Genau.
Ja, krass. Ja, mega spannend. Wie schaust du denn heute eigentlich auf das Thema, also hat sich in den stationären Konzepten eigentlich irgendwas verändert sozusagen? Also du sagst, ich teile das. Wir sind endlich, also überhaupt haben wir Zalando und About You, aber vielleicht wirklich auch Zalando und Amazon, haben wir der Online-Branche überhaupt sehr, sehr viel dabei geholfen, dass wir heute so einkaufen, wie wir einkaufen. Ich hatte das Thema gerade erst irgendwie letzte Woche, wo wir gesagt haben, guck mal, vor 5 oder 8 Jahren hast du ja dich nicht getraut, mit einer Kreditkarte zu bezahlen, weil du nicht wusstest, ob dein Geld geklaut wird, sozusagen. Ne? Du hast dir Parfüm nicht online gekauft, weil du dachtest, es ist gepanschtes Zeug, sozusagen. Ne? Ich glaube, vielleicht ein paar Generationen meiner Eltern oder Oma oder sowas würden immer noch so denken, aber wir denken ja da alle nicht mehr drüber nach. Aber trotzdem sind gerade in dieser, wenn wir in Richtung Retail oder Omnichannel oder Multichannel-Konzepte denken, ein bisschen tradiert. Also da fehlen mir nach wie vor die Ansätze von cool. Die haben sich jetzt auch tatsächlich weiterentwickelt. Die haben dort irgendwie umgedacht. Die haben dort einen anderen Trust aufgebaut und so weiter. Und du hast gerade gesagt, die Händler sollen sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Was ist denn da sozusagen noch die Kernkompetenz?
Ja, ist es dann tatsächlich der gut gemanagte Verkauf eines sehr gut sortierten Sortimentes quasi, was er auf Basis seines Kundenzugangs und damit verbunden eine Möglichkeit eines Aufbauens, eines Kundenverständnisses erzeugen kann. So, es ist jetzt total komplex ausgedrückt gewesen, aber es ist ja schon quasi der Verkauf einer schön kuratierten Kollektion, die viele Bedürfnisse auf einmal beispielsweise deckt. Das hat natürlich auch was mit einem Einkaufserlebnis irgendwie zu tun und so weiter, aber da hat sich halt gar nichts entwickelt, ne, in den letzten Jahren. Ich finde das total erschreckend. Und dann kommt Corona sozusagen um die Ecke und hat sicherlich dazu beigetragen, dass jetzt wirklich so zumindest alle mentalen, psychischen Barrieren niedergerissen worden sind, dass man manche Sachen nicht online kaufen kann oder nicht sollte oder, aber ich bin sehr gespannt, was daraus jetzt gemacht wird mit dieser Erkenntnis, weil jetzt sind eigentlich, also wir haben das jetzt lange genug durchgemacht sozusagen, befinden uns im x-ten Lockdown. Das Verständnis sollte jetzt da sein. Eigentlich müssen auch alle durch Formate so wie unseres heute auch ziemlich genau wissen, was jetzt eigentlich zu tun ist. Also Kundenverständnis aufzubauen, über digitale Touchpoints zu interagieren, Teams aufzubauen, Technologie aufzusetzen und so weiter. Und da bin ich jetzt gespannt, was man so in den nächsten Monaten daraus ziehen kann, was in der Konsequenz da für Ideen entstehen. Weil ehrlicherweise beobachten tut man ja nicht so viel Entwicklung. Das ist eigentlich schade. Und alleine das Thema, also auch bei Onlinern selber, Personalisierung zum Beispiel, ne, da halten wir auch öfter mal Vorträge drüber und dann versucht man, den Vortrag zu aktualisieren und sucht neue Best Practices und man findet einfach keine. Also, und das ist eigentlich total schön. Also ich will da gar nicht so pessimistisch sein, das ist überhaupt nicht mein Style, weil eigentlich ist es schön, weil es ist eine grüne Wiese der Möglichkeiten, die es eigentlich sich bietet gerade. Und es ist auch nicht zu spät, nur weil 20 Milliarden Artikel ohne Kundenkarte über die Kasse gegangen sind, müssen ja nicht die nächsten 20 Milliarden Artikel ohne Kundenkarte über die Kasse gehen. Also da kann man ja wirklich jetzt trotzdem einfach nochmal loslegen und was Cooles bauen.
Ja, was ist denn Startpunkt 1? Dann, wenn du sagst, okay, du hast einen grünen Wiese-Ansatz, ich bin jetzt ein Lebensmitteleinzelhändler, ich bin ein großer Filialist, egal in welchem Bereich, denken wir mal in Richtung B2C, weil da haben wir ein bisschen mehr Frequenz oder können wir vielleicht noch mal, ist ein bisschen greifbarer. Aber wie viel grüne Wiese-Ansatz erlebst du tatsächlich noch? Also du kannst nur sagen, ja, es ist ja alles da, aber ist das Bewusstsein dafür? Also merkst du das, dass da jemand so grüne Wiese vorgeht? Und was wäre Part 1 meines Betretens der grünen Wiese?
Also aus meiner Sicht sollte Part 1 immer die Customer Experience sein, also das Kundenerlebnis und sich da zu überlegen, was sehe ich in der aktuellen Situation quasi für Pain Points, wie kann ich meinen Kunden das Leben irgendwie erleichtern in der Interaktion mit mir. Das muss gar nicht zwingend der Verkaufskanal sein, das kann eigentlich entlang der gesamten Customer Journey können das Touchpoints sein oder eben sogenannte Pain Points, die ich als Unternehmen lösen kann. sollte immer sozusagen das Kundenerlebnis als Grundlage genommen werden. Und dann, das habe ich gerade ein total gutes Beispiel. Genau, und es muss halt eben aus meiner Sicht immer nicht der Verkaufstouchpoint sein, weil gerade auch so ein Lebensmitteleinzelhandel, es ist ja tatsächlich sicherlich nicht in allen Fällen erstrebenswert, einfach zwingend sozusagen E-Commerce zu machen. Also und halt die Reistüte für 89 Cent wirklich mit einem Paket durch die Welt zu schicken. Das ist nicht sinnvoll. Das muss aber nicht heißen, dass ich deswegen nicht trotzdem mich entlang der Customer Journey nicht öffnen kann für weitere Kanäle sozusagen, die trotzdem meinem Kunden das Leben leichter machen. Und Click and Collect, fairerweise, ist es halt, glaube ich, nicht. Also wir haben das ja alle in den letzten Jahren immer eher so ein bisschen belächelt, weil ich glaube, dass es nämlich eben nicht daraus entstanden ist, dass jemand gesagt hat, meine Kunden lieben meine Website, aber die wollen sich das partout nicht schicken lassen. Das hat noch nie jemand gesagt, weißt du? Und deswegen ist Click and Collect eigentlich so entstanden, dass man gedacht hat, ja Mensch, jetzt habe ich halt 350 Filialen. Okay, wie kann ich das irgendwie verbinden? Und dass das jetzt so einen Auftrieb erfährt, ist natürlich der Situation geschuldet und ist auch schön, weil ich glaube auch, es gibt bestimmt nützliche Use Cases dafür. Und ich glaube auch, außerhalb von Deutschland ist das noch viel akzeptierter. Wenn man in L.A. in Starbucks geht, gibt es da mehr Leute, die sich das vorbestellte Kaffee und Co. abholen, als Leute, die spontan Durst auf Kaffee haben sozusagen. Und das ist auch sowieso ein total schönes Beispiel. Da wird es kein E-Commerce geben, weil du kannst die Sachen ja nicht so verschicken, ne? Sondern da musst du sozusagen Wege finden, wie du aber dafür sorgen kannst, dass du immer wieder derjenige bist, der die Kaufentscheidung gewinnt. Und per App sozusagen die Vorbestellung, aber auch das Möglichkeiten der Aufladen einer Geldkarte, das wiederum verbunden mit so gamifizierten Ansätzen, dass du tatsächlich Punkte sammelst, wenn du dir ein sehr teures und auch im Zweifel noch ungesundes Getränk halt sozusagen kaufst, in ein ganz tolles Erlebnis zu verwandeln, was dich auch noch belohnt die ganze Zeit, das ist doch super. Also und das ist ja im Grunde genommen auch dann ein Omnichannel-Ansatz, ohne dass man sich nur Verkaufskanäle sozusagen additional sucht. Mhm. Weil das ist auch noch kein Omnichannel, das ist dann eher Multichannel und wird eigentlich dann erst zu Omnichannel, wenn du es schaffst, die Kanäle gegenseitig sozusagen, also dass sie sich gegenseitig befruchten. Also welcher Kanal ist an welchem Punkt des Kaufprozesses maximal relevant? Und wie muss ich den dann bedienen können?
Ja, aber da steckt ja tatsächlich eine ganze Menge Bereitschaft hinter, überhaupt so dediziert sich seinen Kunden anzuschauen, sich überlegen, was tut denn der denn eigentlich? Und eben nicht mehr nur rein verkaufsgetrieben unterwegs zu sein. Ich glaube, tatsächlich sind das alles Dinge, wo der klassische Händler, ein klassischer, selbst aber auch ein Hersteller, der vielleicht D2C macht oder sowas schon, da musst du, glaube ich, erstmal hin, sozusagen, in diesem Prozess, ne? Also bleiben wir beim Starbucks-Beispiel, auch wenn es ein klassisches Beispiel ist. Aber so, das ist ja Convenience, ne? Also ich weiß, ich fahre da immer vorbei, ich möchte diese 5 Minuten sparen, ich möchte vielleicht irgendwie incentiviert werden, deswegen tue ich's und quasi, und das ist ein ganz anderer Antrieb, außer ich habe einen 10%-Gutschein, den ich online im Online-Shop einlösen kann, wenn ich nicht in die Filiale gehe oder wie auch immer, zu sagen. Ja. Ja, aber dafür musst du schon so ein bisschen quasi auch umdenken und deinen Kunden einfach besser kennen.
Ja, und das erhoffe ich mir sozusagen eigentlich von 2021, dass dieser Prozess jetzt stattfindet oder schon stattgefunden hat und dass das resultiert jetzt hoffentlich zukunftsgerichtet in coolen Lösungen.
Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, also ich hoffe das Gleiche, definitiv. Ich mache mir gerade so ein bisschen Sorgen, dass es leider wieder in diesem Jahr nicht passiert, zumindest nicht von Unternehmen, die aktuell von Corona sehr, sehr stark getroffen sind. Fashionbranche zum Beispiel, ne? Also die ihre eigenen Läden sind geschlossen, also keine Ahnung, 80% der Vertriebskanäle sind gerade nicht mehr da. Das heißt, sie müssen sich jetzt irgendwie anschauen, wie schaffe ich da überhaupt auf About You und Zalando und so weiter zu verkaufen. Da sind dann die nächsten Hürden. Das heißt, sie sind unerfahren auf den Kanälen und gleichzeitig entsteht ja eine riesige Macht auf Kanalseite sozusagen, ne? Weil sie haben Kundenzugang und Touchpoints. Und jetzt, die drehen das natürlich auch um und sagen, okay, beliefer mich, ne? Beliefer mich nach meinen Bedingungen sozusagen. Und da habe ich eher so das Gefühl, die werden das ganze Jahr damit zu tun haben, damit den Umgang zu finden. Ne? Also A, wie beliefern sie überhaupt Plattformen? Wie füllen sie Sortimente auf, die nicht über Wholesale eingekauft werden?
Wie macht man Content?
Wie macht man Content? Ja. Wie bringt man seine neue Kollektion, wenn ich es vorher, keine Ahnung, doch mehr Jogginghosen und Casual anstatt Abendmode sozusagen. Mhm. Wie denke ich um? Wie platziere ich das plötzlich online? Damit werden die so unglaublich viel zu tun haben, bevor selber so stark zu sagen, cool, ich habe hier 100 Filialen, die sind zwar gerade geschlossen, aber da liegt Ware, ich kann jetzt irgendwie einen coolen Experience, keine Ahnung, Beratung durch Schaufenster, blödes Beispiel, aber kann ich, also ich glaube, so frei denken, ich wünsche mir das auch, weil der Druck ist da, aber der Druck ist wiederum so hoch, dass sie wiederum nicht aus ihren Scheuklappen sozusagen rauskommen.
Genau, und du kannst halt auch nicht von heute auf morgen anschalten, ne? Das ist ja, glaube ich, auch was vielen nicht so ganz klar ist, also sowohl eigene Verkaufsaktivitäten online, sei es über den eigenen Shop, kannst du ja auch nicht mit Geld beschmeißen und dann funktionieren die. Das muss sich ja auch irgendwie so ein bisschen aufbauen. Und in der riesengroßen Anzahl an verfügbaren Marken musst du dich auch erstmal beweisen und dann einen richtig guten Job machen, damit du die entsprechende Sichtbarkeit hast. Und wenn du es schaffen möchtest, ohne ständig deine Platzierungen monetär zu pushen, zu verstehen, was sind denn Sortimente, die eine Belastbarkeit sozusagen haben, damit sie sich über Performance die entsprechende Sichtbarkeit erarbeiten und so weiter. Das dauert alles ein bisschen. Aber wie gesagt, ich glaube halt, es ist halt noch nicht zu spät. Deswegen sollte man da jetzt auf jeden Fall mal loslegen. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Bin ich total bei dir.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt des Parallelisierens. Ja. Also man muss da als Unternehmen tatsächlich Mut haben, zu sagen, okay, alles ist jetzt einmal anders und das eine Team kümmert sich um das Managen der aktuellen Veränderungen und das andere Team baut quasi in Ruhe sozusagen und Gelassenheit quasi die Zukunft sozusagen auf.
Ja, auch alleine verhandeln mit Onlinern passiert ja auf ganz anderen KPIs als mit dem klassischen Retail und so weiter. Also da braucht es auch wirklich andere Fähigkeiten im Unternehmen, um das gut zu machen.
Ja, absolut. Ich glaube auch, das wird ich freue mich darauf, jetzt dann Ende des Jahres rückblicken zu können und mit dem Gespräch von heute mal zu gucken, was da quasi passiert ist.
Also ich finde es ja, also wie gesagt, ich finde es so ein bisschen schade, dass man so wenig richtig coole, gute Beispiele findet und dass man dann auch wieder so ein älteres Beispiel aus dem Hut zaubern muss. Hast du denn also Customer Experience, das Coole gibt es, glaube ich, wirklich viele, ne? Also gerade so im Fintech-Bereich und auch so die Disruptoren gerade im Food, E-Commerce, da gibt es ganz viele Beispiele, finde ich, wo man denkt, geil. Das macht ja richtig Spaß, cool. Oder dass ich meine Belege irgendwie mit dem Handy einreichen kann und so, meine Steuererklärung. Alles coole Lösungen. Aber so eine Branche, die eine stationäre Heritage hat. Hast du da ein Beispiel, wo du findest, das ist irgendwie richtig gut gelungen?
Ich suche sie auch. Also ich bin großer Fan von auch unserem Partner, dem Karls. Quasi dem Robert Dahl, dass er in Norddeutschland da seine Karls-Erlebnisdörfer dort aufbaut, der im Endeffekt halt auch so ein Opportunist ist, der sieht, okay, seine Läden sind geschlossen, dann hat er im ersten Lockdown seinen Abholbauernmarkt da quasi gemacht. Ne? Also gleiches Sortiment, konnte ich halt ranfahren, auch coole Experience zwischen den Heuballen über den Parkplatz quasi zu fahren, um da die Sachen einzusammeln. Der jetzt im Endeffekt auch gerade wieder anfängt, sein Sortiment auch weiter, also Online-Sortiment war kleiner, sein Ladensortiment war größer, jetzt sieht er, keine Ahnung, vielleicht hat er das ganze Jahr zu, man weiß es nicht, erweitert natürlich das Sortiment da aktuell, aber gleichzeitig denkt er tatsächlich parallel schon weiter, ärgert sich natürlich den ganzen Tag darüber, dass die Läden zu sind, aber stand ja schon immer für Entertainment-Shopping sozusagen dort, ne, und dort, er hatte jetzt, bringt auch seine ersten Live-Shows sozusagen auch schon an den Start, Live-Entertainment-Shopping sozusagen macht mit seinen eigenen Mitarbeitern in seinen Dörfern, erklärte die Produkte und so weiter, hat eine unglaubliche Experience, B, tolle Community, die das respektieren und macht sich halt einfach dann doch diese physische Präsenz oder dieses Raumgefühl, das er halt geschaffen hat, ne? Das nutzt er sich halt einfach, um etwas zu transportieren, weil, und dafür schätze ich ihn einfach, dass er, wir sind ja so, das ist für mich Generation 3, 4, 5, was auch immer, aber von dem, der klassische Online-Shop heute ist ja banalerweise immer noch ein Abbild des Katalogs, nur zum Klicken sozusagen und mit einer unendlichen breiten Sortiment sozusagen, weil ich nicht mehr die Beschränktheit eines DIN A4 Katalogs sozusagen habe, aber es bleibt ein Katalog. Wir nennen ihn ja sogar, es ist ein Produktkatalog, nur sozusagen online, ne? Und deswegen gibt's da im Endeffekt halt oder bei ihm die Beispiele oder wenn wir nach China gucken, dass das Einfallstor quasi so ein bisschen wie so ein Fernseher früher, ne? Ich habe es angeklickt, gucke mir sozusagen eine Show an und gehe dadurch dann sozusagen durch das Tor rein, anstatt quasi durch den Online-Shop dort. Ja. Ne? Also deswegen ist Karls für mich auf jeden Fall immer eins der besten Beispiele da in dem Bereich. Ja. Ansonsten in Richtung Experience ist das Godzilla. Godzilla heißt das Ding, ne? Hast du es mal probiert?
Gorilla.
Stimmt, nicht Godzilla. Godzilla war ein Gorilla. Ja, also quasi dieser, wie heißt denn dieser Trend? Fast Delivery.
Ja, Q-Commerce wird das, glaube ich, auch genannt.
Echt?
Wegen Quick? Ja, genau. Geil. Weiß ich nicht, ob sich das durchsetzt, aber aktuell gibt es dieses Buzzword Q-Commerce. Ja, und ich habe das Glück, in einem der Stadtteile zu wohnen, wo es sozusagen so ein kleines Mini-Hub geht, weil du brauchst ja das Hub quasi, um diese 10 Minuten Proposition einhalten zu können. Bei mir sind es 6 Minuten. Das ist wirklich ziemlich verrückt.
Hast du die mal besucht? Oder?
Ich weiß, also ich bin da mal, nee, tatsächlich nicht. Aber ich möchte da gerne mal Mäuschen spielen, weil ich stelle mir das halt so vor, wenn meine Order halt sozusagen eingeht, dann muss, also selbst trotz der sehr engen sozusagen, also wegen der starken lokalen Nähe, müssen die, glaube ich, dann trotzdem, wenn die Order reinkommt, so richtig losrennen und alles in Tüten schmeißen, weil anders geht das gar nicht. Nee. Und das würde ich gerne mal sehen.
Ich auch. Ich überlege mir auch mal, da sitzen 3 Leute auf der Bank und warten eigentlich nur darauf, dass es so, und dann springt einer los.
Ja, aber wie cool. Also die Begeisterung muss doch eigentlich jeder haben, seinen Kunden glücklich zu machen und das einzuhalten, was er sich verspricht. Also eigentlich ist das völlig cool. Ich bin mir ob der Use Case super unsicher. Ich freue mich darüber. Aber also mir würde auch eine Stunde eigentlich reichen. So Hauptsache, es kommt am gleichen Tag, was bei anderen großen Lieferdiensten halt überhaupt nicht gewährleistet ist. Aber also wie gesagt, ich kann mich darüber nur freuen.
Ja, ich finde es auch alleine als Signal in die Branche einmal zu zeigen, ey, sorry, ne, aber was ihr da macht, das geht auch wirklich komplett anders. Sie hätten ja tatsächlich selber sagen können, es ist eine Stunde, aber mit diesen 10, 15 Minuten sind sie ja wirklich. Und es funktioniert. Ich finde es halt auch phänomenal. Langfristig weiß ich nicht, aber wir sehen ja trotzdem bei Flaschenpost vor 2 Jahren haben wir auch noch ein bisschen, wussten wir auch noch nicht, ob das hält. Und jetzt wird sehr, sehr viel über Flaschenpost
und Co. Ja, so wie mehr als 2 Stunden. Ist ja schon frech.
ja, absolut. Aber ich bin trotzdem bei dir. Mir fehlen auch diese, gerade von großen Unternehmen, ne, Lebensmittel, Einzelhändler, die Drogerien und so weiter. Aber ich habe auch so das Gefühl, sie wollen es auch eigentlich gar nicht. Also ich glaube, so habe ich so ein bisschen von der Mentalität, dass das Gefühl, wenn der Marktdruck jetzt nicht da wäre, wenn Corona nicht da wäre und so weiter, es wäre auch schön, wenn sie sich damit auch immer noch nicht auseinandersetzen müssten.
Und das ist schade, weil eigentlich gerade der Bereich Lebensmittel hat so keine Kategorie hat so viel Nähe zu uns allen wie diese, weil wir uns jeden Tag damit beschäftigen, mehr oder weniger. Also vielleicht manchmal auch nur einmal die Woche, aber sie ist dicht dran, kriegt einen riesen Share of Wallet bei allen von uns. Und das einfach so zu akzeptieren, weil es ist halt so und es war so und es bleibt so, ist halt so schade, weil man könnte das eigentlich, also man könnte jetzt mit geschickten Maßnahmen dafür sorgen, dass das wirklich so bleibt und ich nicht angegriffen werde von Disruptoren, die es vielleicht auch nur kurz gibt, aber vielleicht auch nicht. Und dann wäre das einfach sehr schade. Und wie gesagt, also eine Offline-Experience muss man ja nicht zwingend online übertragen, aber man kann sie online begleiten und dadurch eben wirklich diese Kundenbindung auch beizubehalten.
Mhm. Wenn die Überzeugung da ist, dass ich das machen möchte und stoße das an, jetzt hat mir gerade, was ist denn Schritt 1 sozusagen, eine kundenbezogene Experience sozusagen. Was sind denn noch weitere Bereiche oder Hürden? Ist es ein Technologieproblem? Ist es ein Reichweitenproblem? Ist es ein irgendwas Problem?
Also ich glaube, wenn man vom Kundenerlebnis aus denkt, dann hat man das größte Problem, nämlich das Mindset, so wie du es auch gerade schön beschrieben hast, dann hat man das eigentlich gelöst. Dann muss man dafür sorgen, dass man das auch wirklich übertragen kann. Da brauchst du natürlich die entsprechenden Leute dafür und dann irgendwann auch Technologie. Aber auch erst dann, also Tech follows Strategy sozusagen, um dann sicherzustellen, dass du die Kundenerlebnisse, die du dir auf Basis deines Wissens über den Kunden überlegt hast, dass du die auch umsetzen kannst. Möglichst schnell, ne, gerne auch erstmal vertesten, bevor man dann sozusagen groß investiert. Aber es ist sicherlich ein Tech-Thema, aber erst an späterer Stelle. Und die Technologie ist halt da, ne? Also die ist ja auch in Form von wirklich coolen, kleineren, nischigen Lösungen im Sinne eines Best-of-Breed-Ansatzes ja auch relativ ja, das jetzt sagen wir jetzt, ne, als Digitalberater, aber unkompliziert eigentlich zu handeln. Aber wie gesagt, ich sehe es auch nicht als erstes großes Problem, sondern erstmal Mindset in der Organisation, die richtigen Leute, die da auch mit Leidenschaft und Geschwindigkeit an das Thema rangehen und sich die entsprechende Technologie dann raussuchen, wenn sie wissen, für welchen Case sie was brauchen.
Mhm. Ja. Also ich glaube auch, Technologie ist kein Problem mehr. Also jetzt Spryker hatte jetzt sogar Spryker, obwohl es von Alex immer belächelt wurde, das Thema Click and Collect, eine Suite da gelauncht, womit sie jetzt sozusagen auch brachial rausgehen an den Markt und wollen natürlich wirtschaftlich getrieben, wollen helfen aktuell. Aber was wollte ich denn eigentlich sagen?
Tech ist kein Problem.
Genau, Tech ist kein Problem. Auch wieder in Richtung Mindset. Ich höre halt auch häufig, ja, wenn, dann muss es aber auch direkt sehr gut sein, sozusagen. Also wenn ich schon 20 Millionen Kunden irgendwie im Monat erreiche, dann darf ich mich ja auch nicht blamieren, sozusagen. Und deswegen auch da klassischer MVP-Ansatz. Ich glaube nicht daran, dass man sich tatsächlich, das Niveau ist so niedrig, gerade in diesem Bereich, man kann sich gar nicht richtig blamieren, tatsächlich. Ich glaube, man muss einfach, es wird nicht diesen Big Bang geben. Also das wird einfach, man kann auch 5 Jahre entwickeln und es wird keinen Big Bang geben. Ja. Ich glaube, die Experience wird sein, dass der Kunde fühlt, es verändert sich, es wird Woche für Woche besser, sozusagen. Ja. Hier ein kleines Feature aufgetaucht und hier ein kleines Feature und hier das passende Produktsortiment irgendwie nochmal an mich angepasst oder so. Mhm. Ich glaube, dass das eine Experience, dass das diese, ein Kunde lernt oder merkt, dass ein Unternehmen kontinuierlich weiterarbeitet, ist eine größere Experience als der Big Bang.
Absolut. Plus, ich glaube, nicht nur der Kunde lernt, sondern du lernst auch durch diese Interaktion dann, ob deine Hypothesen, die du dir aufgestellt hast, dann auch wirklich funktionieren oder welche Features wirklich Kundenmehrwert generiert haben und auf was die Kunden super positiv reagieren, sodass du dich auch noch so ein bisschen flexibel halten kannst in deiner Weiterentwicklung für die nächsten 5 Jahre und dir das nicht so, na, also ein großes Ziel setzt und darauf hinarbeitest und dann kommt am Ende raus, interessiert halt einfach niemanden. Mhm.
Wenn ich jetzt, bleiben wir beim Thema Lebensmitteleinzelhändler, denkst du, es gibt aktuell moderne Marketingkanäle, Skalierungs-, also, oder, ja, Marketingmöglichkeiten, um das Thema zu beschleunigen?
Lebensmitteleinzelhandel. Also, ich glaube, gerade für regionale Themen bieten natürlich Facebook und Instagram unfassbar tolle Möglichkeiten. Also das ist wirklich so einfach granularsten Targetings, was man sich nur vorstellen kann, inklusive Beziehungsstatus. Ja, und das muss man einfach mitnehmen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie das in 5 Jahren aussieht tatsächlich, aber das muss aus meiner Sicht, also jeder Marketingmanager heute muss eigentlich wissen, wie man eine Facebook-Kampagne aufsetzt. Weil das ist einfach so, so elementar wichtig, gerade aktuell. Und da gibt es tolle Möglichkeiten. Wenn man sich so ein bisschen kreativer absetzen will, gibt es natürlich dann wiederum Kanäle so wie TikTok, ne? Also gerade in Deutschland. Wir wissen auch da nicht, wie sich das entwickelt, aber die Möglichkeit ist da, es mal zu testen und wirklich mal so ein bisschen experimentierfreudig sein und sich mal anders zu positionieren, als es halt der Rest macht.
Mhm. Sortiment, ist das ein Differenzierungsfaktor?
Ich glaube, es ist ein Differenzierungsfaktor, wenn du verstanden hast, welche Sortimente wirklich Relevanz haben, auf welchem Kanal, dann auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie groß das Sortiment von Gorillas ist. Ich weiß aber, dass die alles haben. Deswegen ist es mir völlig egal, dass nur 50 Sachen sind oder 5000. Mhm. Weil es sind halt die 50, die mich interessieren. Mhm. In dieser Situation, wo ich die Gorillas nutze. So, ja. Wenn ich aber samstags morgens idiotischerweise in die Rindermarkthalle fahre, dann ist es natürlich ein total großer Differenzierungsfaktor, dass es einfach 50.000 Artikel gibt. Mhm. Aber das zu verstehen, das ist der Differenzierungsfaktor.
Mhm. Ja, ja. Daran glaube ich auch. Das heißt, je stärker du oder ich als Nutzer das Gefühl habe, dieser Mensch, dieses Unternehmen, diese Maschine hat mich verstanden, hebelt das halt auch einfach andere Dinge in meinem Kopf aus. Preis wird eine andere Rolle spielen. Und da bin ich ja wiederum überrascht, dass ja die Preispunkte sind ja sogar noch dieselben, glaube ich, ne? Mhm. Bei den Gorillas.
Ich glaube, sie sind wahrscheinlich minimal anders, aber nicht so, dass es auffällt.
Du musst halt für einen Butter nicht 5 Euro bezahlen, sondern statt 2,10 Euro halt 2,20 Euro.
Ja.
Ja. Das finde ich auch schon krass. Aber trotzdem glaube ich, also hebelt das quasi solche Dinge aus, dass ich eben dann nicht mehr, okay, Gorillas könnte mir das so liefern, gehe ich dann jetzt nicht mehr auf Idealo und gucke mir, wo ist die günstigere Butter. Ne? Das mache ich halt quasi einfach nicht in diesem Bereich. Und das ist ein sehr schönes Beispiel. Das hat mir mal ein alter Werber, ein Geschäftsführer einer großen Werbeagentur, hat mir das halt mal erklärt mit diesem Coca-Cola. Beispiel, ich gehe zu Lidl, kaufe 9 Liter Coca-Cola für 2,99 und fahre eine halbe Stunde später an die Tankstelle, weil es draußen heiß ist, und kaufe mir 0,5 Liter Coca-Cola für 1,99. Ein und dasselbe Produkt, im Preisrange mega krass unterschiedlich, ja, weil ich eine andere Situation habe. Und da, seitdem ich das gehört habe, das war glaube ich auch 2013 oder sowas, warte ich im Endeffekt darauf, dass der beherrschende Faktor Preis fällt, sozusagen. Ne? Also und ich finde das, wie gesagt, ich warte drauf. Klar kann ich jetzt auch sagen, warum versuche ich es nicht zu beeinflussen in unseren Kundenprojekten. Aber das ist für mich, bleibt für mich ein Unverständnis, warum ein Preis da so konstant bleibt.
Ja.
Sozusagen.
Ja.
Und das auch vielleicht wieder in dem Bereich Omnichannel, auch im Bereich Fashion. Der einzige Bereich, der es irgendwie hinbekommen hat, sind diese Factory Outlets sozusagen. Mhm. Also ich bin ja bereit, in so ein Factory Outlet Center zu gehen und kaufe meine Villero & Boch Pfanne vielleicht für 100 Euro. Und in 2 Monaten, wenn ich an Weihnachten denke, bin ich bereit, trotzdem 300 Euro für eine Pfanne auszugeben. Aber ich hab gelernt, Factory Outlet, sozusagen, wo es vielleicht die gleiche Qualität ist, kaufe ich im Endeffekt eine Vorgeneration oder irgendwas etwas günstiger ein, ohne mir meinen Marktpreis kaputt zu machen. Also das finde ich tatsächlich faszinierend. Ich wollte da immer noch mal tiefer einsteigen, mit Menschen sprechen, die Factory Outlets konzipieren und so weiter, um daraus halt zu lernen, warum funktioniert das online nicht? Warum gibt es dort diese beherrschende Meinung auch, Preise müssen konstant bleiben?
Ja, und unfassbar viele Tools und Gedanken fließen da ja von ganz vielen Marketing- und Vertriebsverantwortlichen rein, dieses Thema irgendwie zu versuchen zu verstehen und in den Griff zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob das, also wie Preis ist irgendwie, finde ich auch, ist kein schönes Differenzierungsmerkmal. Sondern
definitiv
du musst
nicht
dafür sorgen, dass der Preis einfach keine Rolle spielt, im Zweifel.
Ja. Da ein weiteres Beispiel, auch sehr preisgetrieben, die Möbelhäuser sozusagen. Mhm. Ne? Du hast ja, oder fast jeder hat ja gelernt, er sammelt am Eingangsbereich diese dicken Gutscheinhefte ein, wo da steht 5% kombiniert mit 15, kombiniert mit nochmal 10. Und dann fragt dich der Verkaufsberater sogar, haben Sie die Gutscheine dabei? Ich würde Ihnen gerne 40% Rabatt geben. Ja. So, und das ist normal. Tatsächlich, ne? Also niemand kauft Möbel tatsächlich zu dem UVP, der dort an dem Preisschild ist. Außer bei IKEA, glaube ich, da wird nicht verhandelt. Aber das ist natürlich dann wiederum schwierig, wenn sie jetzt gerade Möbelhäuser sind geschlossen, müssen in den Click und Collect, können halt ihr 2000 Euro Sofa nicht für 1000 Euro online anbieten, obwohl sie im Laden die harten Rabatte gegeben hätten.
Ja, das ist sehr unflexibel und auch keine gute Value Proposition.
Nee, tatsächlich. Nicht im Kundenmehrwert sozusagen auch gedacht. Ne?
Ja.
Ja, ich bin auch gespannt, was dort noch an weiteren, über wen wir am Ende des Jahres sprechen, wer hat dieses Jahr irgendwie eher gewonnen, eher verloren, um in so einem Schwarz-Weiß-Cluster da zu sehen. Und ist Corona definitiv auch, ist es Corona der Grund dafür? Also aktuell, auch da bin ich sehr, sehr gespannt, dass Corona gilt ja als Ausrede in alle Richtungen für alles, aber es deckt halt im Endeffekt eher viele Dinge auf, die hätten weiter sein können. Ja, was ist für dich, vielleicht so letzte Frage, gibt es noch irgendeinen Trend, irgendein positives Beispiel im E-Commerce, wo du sagst, cool, das unabhängig von stationär oder nicht, aber das ist etwas, das gerade aus deinen, hast du in den letzten 10 Jahren noch nicht gesehen oder ploppt auf jeden Fall gerade auf, was du ganz spannend findest?
Oh, schwierig. Also ich glaube sozusagen die Personifizierung von Händlern im Sinne von, ich finde sozusagen Akteure, die für mich agieren und mit mir eine Community aufbauen, da in den Austausch sozusagen gehen und das auch dadurch begleitet, dass Werbung viel mehr auch im Bewegtbild stattfindet. Und das ist für mich alles so die Personifizierung. Bei About You weiß ich, das ist halt irgendwie Akteurin XY, die mir halt immer die New Ins präsentiert und so weiter. Es gibt Influencer mit Halls sozusagen, die die Kleidung präsentieren. Und das ist jetzt gar nicht Influencer-Marketing sozusagen so als Trend, um Gottes Willen, das gibt es jetzt ja auch schon länger, sondern eher so die Personifizierung einer Marke, eines Händlers, mit dem ich in Austausch gehe. Und da, also dann, wenn es menschlich wird, dann ist ja, hat man ja eigentlich schon alles gewonnen, weil also Emotionen und oder eine emotionale Bindung durch Kommunikation, das ist ja ein absolutes Killer-Kundenbindungsthema.
Hm. Ah, cool. Personifizierung finde ich cool, als Megatrend 2021. Ja, cool, Caro. Insbesondere das Thema Personifizierung, das ist für mich echt, das ist cool. Da habe ich jetzt heute echt nochmal was mitgenommen und mitgelernt. Da werde ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ich würde sagen, schönen Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich da sein durfte.
Es hat viel Spaß gemacht. Eine kleine Reise wie die letzten Jahre da einmal zu gehen. Und freue mich, irgendwann, ein paar Wochen, ein paar Monaten. Vielleicht machen wir noch mal eine weitere Folge Ende des Jahres und schauen noch einmal rückwärts auf das, was
2021 liegen wie die Karten auf dem Tisch.
Richtig, ja. Das stimmt. Caro, herzlichen Dank.
Danke dir.